Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Palästinensische Botschafter in Indonesien lobt Außenministerin Retno als eiserne Lady für das palästinensische Volk. Die Nationalpolizei setzt 25.000 Polizisten ein, um die Wahl 2024 zu sichern. Das indonesische Industrieministerium baut eine Produktionsanlage für Naturheilmittel namens House of Wellness. Indonesien nutzt überzeugenden Ansatz, um neuseeländischen Piloten freizulassen. Saudi-Arabien weigert sich entschieden, sich mit Israel ohne ein unabhängiges Palästina zu versöhnen. Die indonesische Wahlkommission KPU stellt fest, dass sich 81 Umfrageinstitute für die Wahlen 2024 angemeldet haben. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der palästinensische Botschafter in Indonesien, Zuhair Al-Sun, würdigte die Unterstützung und Solidaritätsbotschaften für Palästina aus Indonesien und dem Iran. Während seiner Teilnahme am 45. Jahrestag der iranischen Islamischen Revolution in Jakarta bezeichnete Botschafter Al-Sun kürzlich Außenministerin Retno Marsudi als eine eiserne Lady, die beharrlich für die Unabhängigkeit des palästinensischen Volkes kämpfte.
My brother, you know, Indonesian is having a principle for Palestine.
Indonesien hat zweifellos eine Chance für Palästina, wo auch immer wir hingehen, wo immer sie hingehen, reden sie über Palästina darum, Palästina frei und unabhängig zu machen. Das geschieht ohne jede Anwendung. Es kommt von Herzen, wenn der Iran Palästina unterstützt, wissen wir das, wie auch andere Länder im Allgemeinen. Zu schätzen. Indonesien ist ein Sonderfall für Palästina. Sind wir stolz auf Ihren Anführer, stolz auf Präsident Joko Widodo, sowie auf die große Dame, die starke Dame, die eiserne Dame Retno Marsudi. Was sie tut, was sie überall redet und wir kämpfen überall mit unserer Diplomatie, mit unseren Ministern bezüglich unseres Anliegens. Zuvor drückte der iranische Botschafter in Indonesien, Mohammad Baroyirdi, der indonesischen Regierung seine Wertschätzung für die rechtlichen, humanitären und diplomatischen Bemühungen der indonesischen Regierung aus, das Leid des palästinensischen Volkes zu überwinden. Die Nationalpolizei setzt 25.000 Polizisten ein. Die Mitglieder der sogenannten Operation Mantap Rata 2023-2024 sind, um die Wahl 2024 zu sichern. Insbesondere im Hinblick auf die Dynamik am Wahltag und am Tag der Auszählung. Der Leiter der Operation Mantap Rata 2023-2024, Polizeigeneralkommissar Fadil Imran, sagte, dass diese Sicherheitskräfte aus Brimob Nusantara und Sabara Nusantara bestehen. Dies wurde am Mittwoch von Fadil bei einem Appell für Truppen zur Sicherung der Wahlen 2024 und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und öffentlichen Ordnung im Brimob Trainingszentrum Cikea Svesiava mitgeteilt. Neben den Brimob Truppen auf der Ebene des nationalen Polizeihauptquartiers werden auch Brimob-Truppen für jede Regionalpolizei und Sabara mit insgesamt rund 4.500 Mitarbeitern aus allen Dienstgraden verbreitet. Das indonesische Industrieministerium baut eine Produktionsanlage für Naturheilmittel namens House of Wellness, um die Unabhängigkeit der Arzneimittelindustrie in Indonesien zu verwirklichen. Das House of Wellness, das eine Produktionsanlage für Naturheilmittel ist und vom Zentrum für Standardisierung und Dienstleistungen für die chemische, pharmazeutische und Verpackungsindustrie errichtet wurde, ist eine der aktiven Rollen des Industrieministeriums bei den Bemühungen, die Politik der Selbstversorgung mit natürlichen Arzneimitteln zu unterstützen. Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita sagte am Dienstag, den 6. Februar, bei der Einweihung dieser Produktionsanlage in Jakarta, dass der Bau dieser Anlage den Menschen helfen könne, Medikamente einfach erschwinglich, überall verfügbar und nachhaltig zu erhalten. Darüber hinaus sagte er, durch das House of Wellness solle die pharmazeutische Industrie in Indonesien den Prozess der Herstellung von Arzneimitteln aus natürlichen Inhaltsstoffen und Standardrohstoffen erreichen und auch Kleinunternehmer wie Kräutermedizin unterstützen kann, sich weiterzuentwickeln. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi führte ein Telefongespräch mit dem neuseeländischen Außenminister Winston Peters. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Lalu Muhammad Iqbal, erklärte am Mittwoch, den 7. Februar in Jakarta, neben der Erörterung der bilateralen Kooperationsbeziehungen zwischen Indonesien und Neuseeland, befasste sich das Gespräch zwischen den beiden Außenministern auch mit dem neuseeländischen Staatsbürgerkapitän Philip Mark Mertens, der von der bewaffneten kriminellen Gruppe KKB in Papua als Geisel gehalten wurde. Dann sagte Muhammad Iqbal, dass Außenministerin Retno in dem Gespräch gesagt habe, dass die indonesische Regierung sich mit Überzeugungsarbeit um die Freilassung des Susi Air-Piloten bemühe. Darüber hinaus, so Iqbal, habe Außenministerin Retno der indonesischen Regierung auch zugesichert, konsularischen Zugang zur neuseeländischen Botschaft in Jakarta zu erhalten.
Hari ini Ibu Menlu melakukan pembicaraan per telepon dengan
Heute führte die Außenministerin ein Telefongespräch mit dem neuseeländischen Außenminister. In diesem Gespräch erörterte die Außenministerin neben bilateralen Aspekten der indonesisch-neuseeländischen Beziehungen auch die Frage der Freilassung von Kapitän Phillips als Geisel. In diesem Gespräch sagte die Außenministerin, dass sie die indonesische Regierung weiterhin um die Freilassung von Kapitän Phillips bemühe, indem sie überzeugende Aspekte und Ansätze in den Vordergrund stelle und gleichzeitig garantieren dafür gebe, dass die neuseeländische Botschaft in Jakarta konsularischen Zugang erhalte. Kapitän Philip Mark Mertens ist ein neuseeländischer Pilot der Fluggesellschaft Susi Air. Er wird seit dem 7. Februar 2023 von der bewaffneten kriminellen Gruppe KKB unter der Führung von Egyanus Kogoya als Geisel gehalten, kurz nachdem er das Flugzeug am Flughafen Paro im Distrikt Nduga in den Papua-Bergen gelandet hatte. Zuvor traf sich der neuseeländische Botschafter in Indonesien, Kevin Jeffrey Burnett, auch mit dem Kommando des gemeinsamen regionalen Verteidigungskommandos 3, Generalleutnant Richard T.S. Tampubolon und Generalinspekteur der regionalen Polizei von Papua, Matthias De Fakhiri, am Dienstag, den 6. Februar. Das Treffen wurde abgehalten, um den Prozess der Befreiung der Geiseln von Kapitän Philipp zu besprechen. Saudi-Arabien betonte gegenüber den USA, dass es ohne die palästinensische Unabhängigkeit die diplomatischen Beziehungen zu Israel nicht normalisieren werde. Die Regierung von König Salman hat erklärt, dass sie zur Normalisierung bereit ist, wenn Palästina ein unabhängiger Staat wird und die israelische Aggression im Gazastreifen stoppt. Die feste Haltung Saudi-Arabiens wurde deutlich, nachdem der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, sagte, die US-Regierung habe eine positive Antwort bezüglich der Normalisierung erhalten. Laut Kirby sind Saudi-Arabien und Israel bereit, die Normalisierungsgespräche fortzusetzen. Die saudisch-israelischen Normalisierungsgespräche standen im Rampenlicht, nachdem zionistische Kräfte am 7. Oktober eine Aggression gegen Palästina starteten. Wie CNN Indonesien am Mittwoch im September berichtete, sagte Premierminister und Kronprinz Mohammed bin Salman gegenüber den US-Medien Fox News, dass die saudische Normalisierung mit Israel näher rücke. Mohammed bin Salman sagte auch, die palästinensische Frage sei für Saudi-Arabien sehr wichtig und die Regierung in Riad müsse diesen Teil lösen. Die indonesische Wahlkommission KPU stellte fest, dass sich bis zu 81 Institutionen registriert und Zertifikate als Umfrage- und Meinungsumfrageinstitute sowie schnelle Berechnungen der Wahlergebnisse 2024 von 83 Institutionen erhalten hatten, die ihre Registrierung bis zum 6. Februar 2024 eingereicht hatten. In einer offiziellen Erklärung am Mittwoch in Jakarta gab die indonesische Wahlkommission bekannt, dass eine der Bemühungen, die Öffentlichkeit in die Organisation von Wahlen einzubeziehen, darin bestehe, die Legitimität von Umfragen oder Meinungsumfragen und Institutionen zur schnellen Auszählung zu gewährleisten. Um Legitimität bei der Durchführung von Umfragen oder Meinungsumfragen und der schnellen Berechnung von Wahlergebnissen zu erlangen, muss die Institution daher die Bestimmungen der KPU-Verordnung Nummer 9 von 2022 über die Beteiligung der Gemeinschaft an allgemeinen Wahlen und Wahlen von Gouverneuren, stellvertretenden Gouverneuren und Regenten einhalten und stellvertretender Regen sowie Bürgermeister und stellvertretender Bürgermeister. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85-95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Indonesien und die Türkei vereinbaren Kooperation im Bereich Geothermie. Pertamina Geothermal Energy, PGE, hat am vergangenen Samstag, dem 3. Februar, ein Memorandum zur Vertraulichkeitsvereinbarung CA mit dem türkischen Energieunternehmen Kipas Holding unterzeichnet. Die beiden Energieunternehmen einigten sich darauf, eine Zusammenarbeit im Energiesektor im Bereich Geothermie aufzunehmen. Die Unterzeichnung der Vereinbarung erfolgte durch Yulfi Hadi als Präsident und Direktor von PGE und Mehmet Sisman von GM Kipas Holding im Beisein des indonesischen Botschafters in der Türkei Ahmad Rizal Purnama in Istanbul. Die indonesische Botschaft in Ankara hat die Bemühungen von PGE unterstützt, eine mögliche Zusammenarbeit bei der geothermischen Exploration und dem Betrieb mit mehreren Energieunternehmen in der Türkei anzustreben. Es wurden verschiedene Treffen abgehalten, um die richtigen potenziellen Partner zu finden. Beim vorangegangenen ersten Treffen zeigten sie PGE und Kipas Holding an einer Explorationskooperation in der Türkei und Indonesien interessiert und eröffneten sogar die Möglichkeit gemeinsamer Investitionen in Drittländern. Neben Kipas Holding ermöglichte Botschafter Rizal PGE auch ein Treffen mit mehreren anderen Energieunternehmen. Laut PGE-Präsident und Direktor Yulfi Hadi traf sich PGE in der Türkei auch mit mehreren führenden Energieunternehmen. Yulfi Hadi hofft, dass er in naher Zukunft ein oder zwei weitere potenzielle Partner für Investitionen in der Türkei finden kann. Der Hauptfaktor, den Pertamina Geothermal Energie bei der Zusammenarbeit mit der Türkei in Betracht zieht, ist das große Geothermie-Potenzial des Landes. Als viertes Land mit dem größten Geothermie-Potenzial der Welt ist die Türkei auch deshalb für Investoren attraktiv, weil sie über eine Einspeisevergütungspolitik verfügt. Dies geschieht im guten Willen der türkischen Regierung, Investoren im Geothermie-Sektor langfristige Regulierungssicherheit und wettbewerbsfähige Preisanreize zu gewährleisten. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 8. Februar. Wir beginnen mit dem Ereignis am 8. Februar, Wijen Hunacoyun Vici, an dem die Stadt Banjarmasin niedergebrannt wurde. Nachdem die Niederlande, Indonesien und Sisli die Stadt Banjarmasin in Südkalimantan kolonialisierten, wurde Indonesien von Japan kolonialisiert. Japanische Truppen drangen am 6. Februar in Ostkalimantan nach Bungkang in Südkalimantan ein. Am 8. Februar erreichten drei niederländische Schiffe Banjarmasin, um die Niederländer nach Java zu evakuieren. Als das letzte Schiff Banjarmasin verließ, versetzten die mit der Politik verbrannten Erde beauftragten Zerstörer des Allgemeinen Vernielungskorps AVC Banjarmasin mit Dynamit-Explosionen in ein Flammenmeer zu machen. Ziel des Niederbrennen der Stadt Banjarmasin wa es die von niederländischen Kolonien errichteten Gebäude und Einrichtungen von den japanischen Kolonien nicht genutzt werden zu können. Wir kommen jetzt zum 8. Februar 1993, der Flugzeugkollision von Iran Air Force Flug 962. Am 8. Februar 1993 kollidierte der Iran Air Force Flug 962 mit dem Typ TU-154M in der Luft mit dem Sukhoi Su-24 Flugzeug und den Luftstreitkräften der Islamischen Republik Iran in der Nähe der Stadt Teheran, Iran. Bei diesem Unfall kamen etwa 133 Menschen ums Leben, die sich an Bord der beiden Flugzeuge befanden. Die Ergebnisse der Untersuchung ergaben, dass der Pilot des Fluges 962 die Anweisung des Fluglotsen richtig befolgte. Die iranische Zivilluftbehörde kam zu dem Schluss, dass die Ursache dieser Kollision ein Fehler des Militärpiloten des Sukhoi Su-24 Flugzeuges und ein Fehler des Fluglotsen war. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 8. Februar 2010, dem mächtigen Sturm im Gebirge Hindukusch in Afghanistan. Am 8. Februar 2010 ereignete sich ein heftiger Sturm im Gebirge Hindukusch, Afghanistan. Auswirkungen dieses Sturms begruben 36 Lawinen mehr als 2 Meilen Autobahnen und töteten ungefähr 172 Menschen. Außerdem wurden mehr als 2000 Touristen im Salang-Tunnel nördlich von Kabul eingeschlossen. Der Salang-Tunnel ist die Hauptroute von der Hauptstadt Kabul, Afghanistan, zur Stadt Mazar-i-Sharif im Norden. Das Gebirge Hindukusch liegt zwischen dem Fluss Amu Darya im Norden und dem Fluss Indus im Süden. Im Osten grenzt das Gebirge Hindukusch an das Pamir-Gebirge in der Nähe eines Gebiets zwischen China, Pakistan und Afghanistan. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Dibusuran unsur Indonesian bahanat hoita das tema Indonesian switch of wakstum is aynas dir hekstan derwel dir ko dinirenda with sub minister Erlangga Hartarto zakto das di disiriga with sub laistum fruara prognosen bertraf di fudi Indonesia with sub imyar caitosan dre uncanti ein wakstum von 5,03 Procent for Chaif Nathan. Medicine rise to with Indonesian with of Vaxtum, Ines did Hexton did wet Zain. This Erkata, Minister Erlangga Hartarto, Amontag den 15 Februar, by the press conference to Indonesian with of Vaxtum, 2020 in Jakarta. And Gesi, this Erfox Indonesians is Minister Erlangga Hartarto optimistic. Das Wisaf Wakstum diulang. Das Wisaf Wakstum Indonesia solide bleiben und das Stil von 5,2% im Jahr 2024 erreichen wird. Im Bericht der Behörde für Zentrale Statistik BPS wurde verzeichnet, dass Indonesia Wisaf Wakstum im ganzen Jahr 2023 kumulativ 5,05% erreichte. Auf Jahresbasis verzeichnete Indonesia im vierten Quartal 2022 ein Wirtschaftswachstum von 5,04%. Erlangga sagte, dass das Wirtschaftswachstum Indonesiens im Vergleich zu anderen Ländern relativ höher sei und die Inflation niedriger sei. Beim Wirtschaftswachstum betraf Indonesia Malaysia mit 3,77%, Mexiko mit 3,10% und Spanien mit 2,50%. Allerdings liegt es immer noch unter China mit 5,20%, den Philippinen 5,57% und Usbekistan mit 6%. Indonesien Wirtschaftswachstum lag mit 5,05% auf dem gleichen Niveau wie Vietnam, das ebenfalls den gleichen Wert verzeichnete. Auch hinsichtlich der Inflationskontrolle galt Indonesien als stabiler als andere Länder wie Südkorea mit 3,2%, Deutschland mit 3,7% und sogar Russland mit 7,42%. Laut Erlangga ist Indonesia auch bei der Inflationskontrolle besser, wo Indonesia die Inflation bei 2,61% halten kann, damit unsere Inflation unter den ersten 5 liegt. Über Indonesia liegen Japan, Saudi-Arabien, Italien und China. Erlangga fuhr fort mit der aktuellen Politik, weder der internationale Währungsfonds, IWF, seine Wirtschaftsprognose für Indonesien bis 2025 weiterhin auf dem Niveau von 5% halten. Die Weltbank prognostiziert, dass die indonesische Wirtschaft 4,9 bis 5% wachsen wird, während die OECD ein Wachstum von 5,2% prognostiziert. Dennoch warnt Minister Erlangga weiterhin für globale Risiken, die sich auf die Volkswirtschaft auswirken könnten, zu den Risiken zählen zunehmende geopolitische Spannungen, eine Abschwächung der chinesischen Wirtschaft und die Volatilität der Rohstoffpreise. Erlangga sagte weiter, eine Straffung der Geldpolitik und auch hohe Zinssätze für einen längeren Zeitraum oder was oft als höher für einen längeren Zeitraum bezeichnet wird. Darüber hinaus ist auch die wirtschaftliche Fragmentierung infolge zunehmender geopolitischer Spannungen und der Klimakrise ein Risiko, dessen sich Indonesien in Zukunft bewusst sein muss. Das war unser Indonesien. Thank you.
melayang sehelai bulu rapuhnya, menunduk parunya seakan meratap. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Oh, meloncat tergesa ke dahan cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kebakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisah sangku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup cerahkan langit? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Oh, 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 oh. Melayang sehelai bulu rapunya, sanggupkah diriku berkicau menyambut? Berhembuslah anginku, kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kebakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Oh, 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 no. Hijau aku.
Voice of Indonesia.
Imuhitkan program Bunda Baris Indonesian Wili Ih Inan Din Mada Karipura Waserva Fostelan. Liebe Zuhörer, eine der Attraktionen des Mada Karipura Wasserfalls ist die Klippenhöhe von rund 200 Metern. Diese Höhe macht Mada Karipura auch zum höchsten Wasserfall auf der Insel Java und zu einem der höchsten Wasserfälle Indonesiens. Abgesehen von seiner Höhe lässt sich der Charme des Mada Karipura Wasserfalls auch an der Form der in umgebenden Klippen erkennen. Die Klippe hat eine kreisförmige Form, auf den ersten Blick wie ein hochragendes, riesiges Glas. Einzigartig ist auch, dass das Wasser nicht nur aus der Mitte des Wasserfalls, sondern auch durch enge Spalten in den Klippen fließt. Dadurch entsteht die Atmosphäre unter dem Wasserfall. Liebe Zuhörer, der Mada Karipura Wasserfall ist einer der Wasserfälle im Bromo Tengger Semeru Nationalpark. Dieser 200 Meter hohe Wasserfall ist der höchste auf der Insel Java und auch als der zweithöchste Wasserfall in Indonesien bekannt. Der Mada Karipura Wasserfall bildet eine Nische und die Hügel liegen darum. Alle Wassertropfen von allen Abhangflächen wie Regen herunter und dieses Panorama macht die Landschaft von Mada Karipura besonders anziehend. Es gibt den lokalen Glauben, dass früher dieser Reiseplatz ein Meditationsort von Patih Gajah Mada, dem bekanntesten Regenten des Majapahit Königreich war. Die Regens hätte diesen Platz vom Majapahit König dank seines Erfolgs von der Vereinigung des Mutterlands bekommen. Die Besucher dieser Standort liegt etwa 37 Kilometer vom Zentrum der Stadt Probolinggo entfernt. Der Eintrittspreis für den Mada Karipura Wasserfall beträgt 33.000 Rupiah pro Person. Wenn Sie am Eingang des Mada Karipura Wasserfalls ankommen, müssen Sie noch eine Wanderung unternehmen, um zu dem Punkt zu gelangen, an dem sich der Wasserfall befindet. Diese Fahrt dauert vom Eingang aus etwa 20 Minuten. Die Besucher der Mada Karipura Wasserfall liegt im Tengger Nationalpark. Die Touristen müssen 60 Kilometer weit vom Parkplatz zum Wasserfall zu Fuß gehen oder der Wegweiser wird ihnen helfen. Wenn die Touristen zum Standort ohne Wegweiser gehen wollen, können sie über den Fußweg im Rand gehen. Während dieser langen Wanderung werden sie auch durch den Wald gehen müssen. Deshalb wäre es besser für ihre Sicherheit, wenn sie nicht in der Regenzeit zum Wasserfall gehen würden. Liebe Zuhörer, das war Bunda Baris Indonesian mit dem Wasserfall Mada Karipura. Auf Wiederhören!
Ragukan bawah mentari.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft, Kemenparekraf, präsentiert mit dem Stolz Warung Rojali, sogenannte Rojali-Geschäft, das im zweiten Stock der Lobby des Gebäudes Sabta Pesona Jakarta liegt. Zusammen mit Live-Shopping als eine Aktivitätsreihe zur Förderung und zum Verkauf der Kreativprodukte. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft unterstützt auch die Vermarktung von 10 Lokalen ausgewählt in Warung Rojali Market. Liebe Zuhörer, Warung Rojali oder das Rojali-Geschäft wird jeweils zwei Produkte von 10 Kreativwirtschaftsmarken vorstellen, die von den Empfehlungen der von Tourismus- und Kreativwirtschaftsministerium geförderten Akteure zusammengestellt wurden. Dies ist der erste Batch von insgesamt 5 Batches bei Warung Rojali. Alle 2 Monate wird es einen neuen Batch von 10 lokalen Marken herausgeben, die in Warung Rojali gefördert werden, sodass dann Dutzende lokale Marken bei Warung Rojali gefördert werden. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft, Sandiaga Uno, lädt alle Menschen ein, den Kampf der lokalen Geschäftsleute zu unterstützen, indem sie lokale Produkte kaufen und benutzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, darüber hinaus erklärte die Stellvertreterin im Vermarktungsbereich des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft, Nimade Ayu Martini, ihre Seite erhielt Bezeugungen von verschiedenen Kollegen, dass das Tourismus- und Kreativwirtschaftsministeriumsbüro einer Hotellobby ähnelt. Ihr zufolge gibt es in der Hotellobby in der Regel einen Schaukasten für den Verkauf. Daher möchte das Tourismus- und Kreativwirtschaftsministerium der Öffentlichkeit das Erlebnis geben, bei Warung Rojali nicht nur zu sehen, sondern auch zu kaufen. Der erste Batch von Warung Rojali wird 10 Marken in den Kategorien Mode, Handwerk und Speise vermittelt. Sie sind unter anderem Merapi Mountain, Timurasa, Medina Sportwear, Imanggo Ethnic, Ganesha Sora, Haluan Bali, Ebony Watch, Ladang Lima, Nana Baby Carrier, und Fur Durian, Das Wadis Undas.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Lied von Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya, oder auch Hite genannt, ist eine der Diven in Indonesien. Sie ist seit 1987 in der Welt des Gesangs aktiv. Im Laufe ihrer Karriere hat Hite viele Hits produziert, die noch heute bekannt sind. Einige junge Musiker haben Hite's Hits neue arrangiert, darunter das Lied Keliru, oder auf Deutsch Ich hab mich geirrt, das 1999 sehr beliebt war. Dieses Lied wurde als Soundtrack für die Seifenoper Jangan Ucapkan Cinta verwendet, die 1999 bis 2000 im nationalen Privatfernsehen ausgestrahlt wurde. Keliru erzählt die Geschichte einer Beziehung zwischen zwei Liebenden, die nicht mehr zusammen sein können, weil ihr Liebhaber eine andere Geliebte hat. Als sie dies erfährt, beschließt sie, die Beziehung zu beenden. Die Musiker, die dieses Lied neu arrangiert haben, sind Monita Tahalia und Nadila. Liebe Musikhörer, hier ist Ruth Sahanaya mit dem Lied Keliru. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Di luar simpan untuknya. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu.
Of Indonesia.
You.